SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Gerhard Leitner, hallo. Bundesinnenminister Dobrindt will Abschiebezentren außerhalb der EU möglich machen und setzt sich für eine schnelle Umsetzung des Konzepts der sogenannten Return Hubs ein. Dobrindt sagte bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Kopenhagen, dafür müssten Abkommen mit Drittstaaten vereinbart werden. Informationen von Katrin Schmid.
Weitere Voraussetzungen müssen geschaffen werden, beispielsweise durch die Erneuerung der europaweiten Rückführungsrichtlinie, in der das sogenannte Verbindungselement gestrichen wird. Bislang sieht das europäische Asylsystem nämlich vor, dass Menschen nur in ein Land abgeschoben werden dürfen, in dem sie Familie haben oder länger gelebt haben. Die Streichung dieser Verbindung dürfte die Anzahl der Länder, in die abgeschoben werden kann, erhöhen und die Abschreckungswirkung verstärken. Die EU-Kommission hat dazu bereits Vorschläge auf den Tisch gelegt. Deutschland stelle sich hinter diese Pläne, erklärt Dobrindt in Kopenhagen. Er habe im Kreise seiner EU-Kollegen auch viel Zustimmung zu den jüngsten Abschiebungen nach Afghanistan erfahren. Österreich hatte bereits nach Syrien abgeschoben und viele andere Staaten, so Dobrindt, überlegten, dem Modell zu folgen.
Der Streit um Asyl für eine afghanische Familie geht weiter. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte geurteilt, dass Deutschland der afghanischen Ortskraft und ihrer Familie Einreisevisa ausstellen muss. Die Bundesregierung hat jetzt Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Geklagt hatten eine Afghanin und ihre Familie, die seit rund anderthalb Jahren in Pakistan auf die Ausreise nach Deutschland warten. Im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms Afghanistan hatten sie im Oktober 2023 von Deutschland eine Aufnahmezusage erhalten. Diese Zusage ist rechtlich verbindlich, hatte das Verwaltungsgericht Berlin vor zwei Wochen entschieden. Zudem machte das Gericht deutlich, dass es eilig sei, zumal der Familie die Abschiebung von Pakistan aus nach Afghanistan drohe, wofür sie eine Gefahr für Leib und Leben bestehe. Die Bundesregierung will diese Entscheidung aber offenbar nicht akzeptieren. Damit liegt der Fall jetzt beim Oberverwaltungsgericht Berlin.
Das ist ja mal eine gute Nachricht. Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind in diesem Jahr stärker gestiegen als erwartet. Die Finanzminister berichten von einem Plus von 8% im ersten Halbjahr. Sie hatten für das gesamte Jahr mit nur 3% gerechnet. Die Gründe? Die Löhne sind gestiegen und es wird mehr Geld ausgegeben. Aus dem Hauptstadtstudio Hans-Joachim Viehweger.
Weniger rosig sieht es dagegen bei den Unternehmenssteuern aus. So sind die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer um 3,5% gesunken. Das zeigt, dass die Konjunkturschwäche, insbesondere in der Exportindustrie, noch nicht überwunden ist. Schließlich gibt es auch einmalige Sondereffekte. So hat ein einzelner Erbschaftssteuerfall in Bayern dem Fiskus fast 4 Milliarden Euro gebracht. Unterm Strich dürften die zusätzlichen Einnahmen für etwas Entspannung bei den anstehenden Haushaltsgesprächen sorgen. Der Haushalt für das laufende Jahr wird aktuell in Ausschüssen des Bundestags beraten. Und in einer Woche will Finanzminister Klingbeil den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorstellen.
Die Bundesregierung will öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben, die sich an Tarifverträge halten. So sollen die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte besser werden. Arbeitsministerin Baas hat nun einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Wie der aussieht, weiß Jim Bob Nikschas.
Demnach sollen Firmen bei öffentlichen Aufträgen ab 50.000 Euro künftig zusichern müssen, tarifliche Standards einzuhalten, auch bei ihren Subunternehmern. Zu dieser verpflichtenden Tariftreue sollen auch Regelungen zu Urlaub, Ruhezeiten oder Weihnachtsgeld gehören. Für Start-ups soll das bei Aufträgen ab 100.000 Euro gelten. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD will auf diese Weise Lohndumping mit Steuergeld verhindern. Auf Unternehmen dürfte mit dem Gesetz weiterer Aufwand zukommen, da sie die Einhaltung der Standards nachweisen müssen. Eine neue Prüfstelle soll das kontrollieren und wenn nötig Strafen verhängen. Das Tariftreuegesetz soll im August von der Regierung verabschiedet werden. Auch Bundestag und Bundesrat müssen dann noch zustimmen.
Erneuerbare Energien waren auch 2024 die kostengünstigste Option, Strom zu erzeugen. Das steht im Bericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien IRENA. Die Einzelheiten von SWR-Umweltredakteurin Janina Schreiber.
IRENA führt das darauf zurück, dass Windräder und PV-Anlagen immer effizienter wurden und Lieferketten immer besser. Bis 2024 machten Solar- und Windenergie fast die Hälfte der weltweit installierten Stromerzeugungskapazität aus. Kohle und Gas seien dadurch in China, den USA und der EU deutlich verdrängt und klimaschädliche Treibhausgasemissionen reduziert worden. Eine Herausforderung ist laut Analyse aber, dass Handelszölle, Rohstoffengpässe und zögerliche Genehmigungen die Preise für Erneuerbare vorübergehend erhöhen könnten. Außerdem sei der Netzausbau wichtig, so die IRENA.
Fokus Südwest.
Im Prozess gegen den Querdenken-Gründer Michael Ballweg hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 3 Jahren gefordert. Der 50-jährige Unternehmer steht seit mehreren Monaten in Stuttgart vor Gericht. SWR-Reporter Christoph Schöneberger berichtet.
Die Anklage forderte die Gefängnisstrafe wegen versuchten Betruges, Steuerverkürzung und Steuerhinterziehungen. Zusätzlich soll er über 500.000 Euro zurückzahlen. Das ist das Geld, das er von Unterstützern als Schenkung eingeworben hatte, angeblich um die Querdenken-Initiative zu unterstützen. Dann soll er es aber für private Zwecke verwendet haben. Die Staatsanwaltschaft führte heute aus, dass Ballweg aus Sicht der Anklage ein Geschäftsmodell entwickelt habe und das sei steuerpflichtig gewesen. Ballweg hatte jedoch frühzeitig in einem Video angekündigt, dass er nicht vorhabe, an einen Staat, den er ablehne, Steuern zu bezahlen. Außerdem habe Ballweg versucht, sich nach Costa Rica abzusetzen und damit den Steuern zu entkommen.
Wer in Baden-Württemberg eine Kneipe, ein Café oder ein Restaurant aufmachen will, der muss sich mit viel Papierkram rumschlagen. Aber wie viel Bürokratie ist wirklich nötig? Das soll jetzt besser werden, denn die Landesregierung will eine Änderung des Gaststättengesetzes auf den Weg bringen. Ruben Moratz aus der Redaktion Landespolitik in Stuttgart erklärt das Vorhaben.
Ja, der wichtigste Punkt im neuen Gesetz ist, dass man jetzt keine besondere Erlaubnis mehr braucht, um ein Café, Restaurant oder Ähnliches aufzumachen. Es soll künftig ausreichen, wenn man das der Behörde einfach meldet. Dadurch entfallen natürlich einige Bürokratieschritte. Zum Beispiel wird dann nicht mehr überprüft, ob der zukünftige Gastwirt überhaupt zuverlässig genug ist für dieses Vorhaben. Bisher wurde da ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt. Gab es schon Verstöße gegen das Steuerrecht, Gewerberecht oder Ähnliches? Läuft womöglich ein Insolvenzverfahren gegen die Person? Das will man künftig alles nicht mehr im Detail erforschen. Und außerdem entfällt auch die Überprüfung des Raums und des Standorts der künftigen Gaststätte. Da musste bisher darauf geachtet werden, dass eine Kneipe zum Beispiel nicht direkt neben einer Schule oder einem Kindergarten ist. Es geht auch um Brandschutz und Fluchtwege. Das alles wurde bisher vom Amt überprüft, künftig aber nicht mehr.
In Rheinland-Pfalz wurden im vergangenen Jahr so viele neue Unternehmen angemeldet wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. Und die Gründungslandschaft wird vielfältiger, weiblicher, internationaler. Das alles zeigt der neue Gründungsreport von IHKs und Handwerkskammern. Doch es gibt auch Baustellen, vor allem bei innovativen Start-ups, bestätigt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, im SWR-Aktuell-Interview.
Also ich glaube, dass Rheinland-Pfalz gut beraten ist, weiter an seinem Image zu arbeiten, weil die Venture-Capitalisten, so heißen diese Start-up-Finanzierer, die haben natürlich eher Berlin, München oder Hamburg auf dem Fokus, vielleicht noch Frankfurt. Und Mainz ist jetzt eher so ein bisschen durch BioNTech in den Blickpunkt geraten. Also da muss man am Image arbeiten, weil die Rahmenbedingungen sind eigentlich okay. Wir haben auch hier die Bürokratieprobleme und die nicht digitalisierte Verwaltung, die es überall in Deutschland gibt. Es muss hier eine Szene um BioNTech herum weiterentwickelt werden, die Gründerinnen und Gründer anzieht und die etablierten Unternehmen, von denen wir in Rheinland-Pfalz ja auch starke haben, wie Böhringer, Schott oder BASF, müssen sich noch etwas stärker für Start-ups öffnen, weil das ist ein weiteres Plus an anderen Standorten, dass bestehende Unternehmen sehr aufmerksam den Start-up-Markt beobachten und Start-ups dann, die ihnen ins Geschäftsmodell passen, auch selber aktiv fördern.
Sagt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will, dass Radwege, Straßen und Brücken künftig schneller gebaut bzw. saniert werden können. Dazu hat der Ministerrat heute einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Mehr von Christian Buttgereit.
Wo bisher schon eine Brücke stand, soll eine neue Brücke ohne ein langwieriges Planfeststellungsverfahren gebaut werden können. Für Radwege entlang von Straßen soll künftig keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr erforderlich sein. Verkehrsministerin Schmidt sagte, es gehe nicht darum, Standards abzubauen, sondern man fokussiere sich auf das Wesentliche. Die Landesregierung will den Gesetzentwurf nach der Sommerpause in den Landtag einbringen. Gültig werden die Änderungen erst, wenn sie vom Landtag beschlossen wurden.
Und dann war da noch
Evgeny Sudhir aus Trier, der mit seinem Viererteam im Ruderboot den Indischen Ozean überquert hat. Gestartet sind sie in Australien. Nach mehr als 8000 Kilometern haben sie gestern die Küste von Tansania in Ostafrika erreicht. SWR-Reporterin Dunja von Morsee berichtet.
Sie haben 65 Tage gebraucht. Eigentlich hatte das Team sogar noch 10 Tage mehr einkalkuliert. Trotz Schwierigkeiten wie Stürmen, einem gebrochenen Steuerruder oder Problemen mit der Stromversorgung habe das Team rund um die Uhr jeweils mit 2 Mann das Boot gerudert. Die Crew hatte auf Motor und Segel verzichtet und ein 8,60 Meter langes und 1,40 Meter breites Ruderboot mit 2 kleinen Kabinen für die Überfahrt von Australien nach Afrika genutzt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.